Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Signals for Life, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik hier im VDE. Und heute beschäftigen wir uns, glaube ich, mit einem Thema, was wir seit nun knapp 2 Jahren immer und immer und immer wieder in den Medien haben. So viele Leute habe ich inzwischen in meinem Umfeld, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Es geht mir auf die Nerven. Ich möchte endlich, dass wieder Normalität einherkommt. Wir beschäftigen uns heute mit Long-Covid, also irgendwo auch mit SARS-CoV-2, Corona. Und ich glaube, wir sollten eher in die Folge gehen mit, das ist unser Alltag. Das wird uns die nächsten Jahre natürlich weiter begleiten und dementsprechend umso spannender, was Sie beide, unsere Experten, machen, nämlich zu gucken, was könnten Langzeitfolgen sein, wie geht man damit um, wie kann man dann zukünftig vielleicht besser behandeln. Und ganz zu Beginn würde ich Sie einfach erstmal bitten, sich vorzustellen. Dr. Filser, bitte.
Ja, also hallo, mein Name ist Daniel Filser. Ich arbeite an der Uniklinik in Jena. Ich bin Kinderkardiologe und Neonatologe, leite die Kinderkardiologie und die pädiatrische Notaufnahme als leitender Oberarzt und beschäftige mich außerdem, nun, ich möchte nicht sagen nebenberuflich, aber in letzter Zeit eher hauptsächlich eben mit Folgeerkrankungen der Corona-Infektion bei Kindern. Wir haben also eine Long-Covid-Sprechstunde eingerichtet, die eigentlich das erste Angebot an Kinder in Deutschland. Also seit etwas mehr als einem Jahr jetzt beschäftige ich mich mit diesem Thema.
Vielen Dank. Dann natürlich auch noch unser technischer Experte, Professor Dr. Klee, bitte.
Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sascha Klee. Ich bin sozusagen der ingenieurstechnische Part in diesem Team und habe eigentlich auch 2 Hüte auf. Ich habe in den letzten Jahren in Ilmenau, an der Technischen Universität in Ilmenau, das Fachgebiet für Optoelektrophysiologie aufgebaut und dort auch Forschung betrieben und bin jetzt seit knapp einem Jahr in Krems an der Karl-Landsteiner-Universität für medizinische Forschung, das ist also eine medizinische Universität, und verantwortet dort als Professor das Fachgebiet für Biostatistik und Datenwissenschaften. Und das geht eigentlich ganz gut zusammen, weil die Medizin ja Technik braucht und die Technik liefert ganz viel Daten und wir interessieren uns dann natürlich dafür, wie valide ist das, wie sicher können wir Aussagen treffen, wo haben wir signifikante Effekte, ja, in unserem technischen System.
Wunderbar. Auch Ihnen vielen Dank und vielen Dank, dass Sie heute bei mir hier zu Gast sind. Ich glaube und ich hoffe, dass jedem Corona nun inzwischen ein Begriff ist und wir das heute nicht unbedingt klären müssen, was ist Corona, aber vielleicht sollten wir auf jeden Fall einmal zu Beginn klären, was verstehen wir unter Long-Covid und was verstehen wir eben auch unter Long-Covid bei Kindern?
Ja, also die Corona-Infektion ist ja etwas, was in der Regel erstmal akut abläuft. Und das ist das, was uns hauptsächlich lange Zeit erstmal beschäftigt hat. Und alles, was so innerhalb der ersten 4 Wochen passiert, rechnen wir eigentlich dieser akuten Erkrankung hinzu. Das heißt, es braucht immer ein paar Tage, Wochen, bis die Symptome wieder abklingen können. Und dann hat sich nach und nach herausgestellt, dass wir immer mehr Patienten haben. Primär ist das erst bei Erwachsenen natürlich gesehen worden. Später auch, dass es die Kinder genauso betrifft, dass entweder die Symptome nicht weggehen oder aber mit zeitlichem Abstand und als Folge der Primärinfektion neue Symptome entstehen. Und dann wurde der Begriff Long-Covid eingeführt und Long-Covid bezeichnet eigentlich zusammengefasst alle Symptome, die irgendwie mit Corona zusammenhängen und nach 4 Wochen noch bestehen oder eben neu aufgetreten sind. Und wenn man jetzt das, was uns am meisten beschäftigt ist, auch diese Symptome gehen dann oftmals wieder weg. Es bleibt aber bei einigen über Monate und mittlerweile kann man sagen, Jahre bestehen. So wurde dann irgendwann das Post-Covid-Syndrom noch als Name eingeführt. Das sind dann Probleme, die mehr als 3 Monate anhalten.
Jetzt forschen Sie ja ganz im Speziellen eben mit Kindern und sind dort ja auch meiner Recherche nach führend und die erste Einrichtung, die wirklich gesagt haben, wir möchten Long-Covid an Kindern untersuchen und schauen, was wir herausfinden. Was versteht man denn überhaupt, wenn ich mir jetzt Forschung zu Long-Covid, Forschung mit Kindern vorstelle, was versteht man überhaupt darunter? Wie gehen Sie quasi vor?
Ja, also Forschung zu einem Krankheitsbild kann auch erstmal ganz trivial sein. Das heißt, wenn man etwas Neues quasi entdeckt, was jetzt nichts Positives ist, ne? Wenn man eine neue Krankheit entdeckt, aber letzten Endes ist die Erkrankung erstmal neu und wir hatten am Anfang überhaupt keine Ahnung, was die eigentlich macht. Ja, das war bei der akuten Erkrankung. Dachte man erst, okay, das ist eine Lungenentzündung, die teilweise schwer verlaufen kann. und hat auch so gehandelt. Und nach durch die ganzen Forschungen an den Erkrankten, durch die genaue Beschreibung hat man herausgefunden, das ist nicht nur eine Lungenentzündung, das ist eine Entzündung des gesamten Systems, die multiple Probleme an anderen Stellen macht. Und wenn wir es nur als Lungenentzündung betrachten, behandeln wir die Erkrankung nicht richtig. Und genauso ist das dann bei Long-Covid. Auch das hat gedauert, bis wir das richtig auf dem Schirm hatten. Das ist eigentlich die erste Erkrankung, die vom Patienten an den Arzt herangetragen wurde. Also über die sozialen Medien ist das entstanden, dass immer mehr Patienten berichtet haben, Mensch, ich hatte das, offiziell bin ich eigentlich geheilt, ich habe jetzt auch kein Fieber mehr, aber mir geht's einfach nicht gut. Ja, das mittlerweile hat man das schon oft gehört, ne? Genesen, aber nicht geheilt. Und das ist so, also über die sozialen Medien erstmal an die Ärzte herangetragen worden, die dann gesagt haben, okay, das sind so viele, die können nicht alle spinnen. Ja, da muss was dran sein. Haben es dann angefangen zu untersuchen. Und diese Untersuchungen heißen dann immer, genau aufnehmen, was für Symptome sind denn typisch. Wie können wir diese Symptome beschreiben? Wie können wir sie zusammenfassen? Wie lange halten sie an? Gibt es denn irgendwelche Blutparameter, die uns helfen, das zu diagnostizieren? Gibt es Labordiagnostik? Gibt es funktionelle Diagnostik mit Ultraschall oder mit irgendwelchen Tests, die wir machen können, um das genauer zu beschreiben? Und das alles ist dieses riesige Gebiet klinische Forschung. Und wenn man das dann für Erwachsene mal gemacht hat, dann muss man leider ganz oft betrachten, dass es eben Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und dass es bei Kindern nochmal völlig neu zu denken ist. Das ist jetzt bei Long-Covid gar nicht so schlimm. Ja, die Symptomatik ist ziemlich ähnlich wie bei Erwachsenen und wir glauben auch, dass die Krankheitsgenese da sehr ähnlich sein wird.
Wenn ich mir es jetzt ganz bildlich und ganz konkret vorstellen soll, ich komme quasi zu Ihnen zu Besuch in Ihre Klinik rein, wie würden Sie uns eine Forschungswoche, einen Ablauf beschreiben? Wie gehen Sie quasi vor, wenn Sie dann die Kinder besuchen auf der Station?
Also wir betreiben unsere Forschung primär erstmal als Versorgungsforschung. Das heißt, der erste Anspruch an den Patienten ist ja immer, wir müssen den Patienten versorgen. Ja, der Patient ist ja jemand, der geheilt werden möchte oder im besten Fall, das klingt nicht immer, aber der behandelt werden möchte. Und deswegen steht bei uns immer erstmal der Patient im Vordergrund und alles, was mit Forschung zu tun hat, kommt dann sekundär. Und deswegen ist, wenn das Kind dann zu uns kommt, das in der Regel so 4 bis 8 Stunden bei uns in einem ambulanten Arbeitstag damit beschäftigt, verschiedene Tests zu durchlaufen. Wir machen eine sorgfältige Anamnese, das heißt, wir erheben die Krankheitsgeschichte, wir untersuchen das Kind klinisch, körperlich. Wir nehmen Blut ab mit einer Latte an Blutwerten, die verschiedene Organparameter überprüfen, ob die normal arbeiten, funktionieren die Nieren, funktioniert die Leber, funktioniert das Herz. Da gibt es erste Hinweise für. Wir untersuchen mit Ultraschall die Lunge, den Bauch, das Herz. Wir haben die Möglichkeit, mit Röntgenstrahlung oder mit MRT weiterführende Untersuchungen zu machen. Wir machen jede Menge Funktionstests. Wir machen ein psychologisches Assessment mit einer Psychotherapeutin, die dann psychologische Tests durchführt. Und das alles wird dann zusammengeführt und damit erstmal der Zustand des Patienten betrachtet. Und dann gibt es in diesen ganzen Tests, sowohl bei den Blutwerten, gibt es etablierte Parameter, Entzündungsparameter zum Beispiel, oder das Blutbild, wo man sagt, okay, das wissen wir, das kennen wir seit langem, das versuchen wir also zu interpretieren im Rahmen auf das, was wir so bisher wissen. Und dann gibt es Aspekte, wo wir sagen, okay, das ist Forschung. Ja, wo man dann zum Beispiel nach speziellen Abbauprodukten von Entzündungsprozessen im Hirn sucht und sagt, das ist nichts Etabliertes, da glauben wir, es könnte einen Zusammenhang geben, aber wir wissen es nicht. Das ist dann der Forschungsteil des Ganzen. Und das gibt es auch bei den apparativen Diagnostiken, dass man also eben zum Beispiel das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, ins Auge schaut und guckt, wie verhalten sich denn die Gefäße dort, weil wir davon ausgehen, dass die Mikrozirkulation, die kleinsten Gefäße, beeinträchtigt sein könnten. Das ist dann wieder Forschungsteil.
Sie haben es ja jetzt schon angedeutet, wir nähern uns quasi Ihrem konkreten Forschungsschwerpunkt mit den Augen. Und deshalb würde ich vielleicht auch gerne Sie, Herr Klee, einmal bitten, dass Sie jetzt uns mal theoretisch ein bisschen in die Tiefe gehend erklären, was machen Sie denn da überhaupt? Wie funktioniert das? Welche Technologien stecken dahinter? Und was haben jetzt die Augen überhaupt damit zu tun?
Genau, also ich denke, Dr. Wilse hat einen ganz, ganz wichtigen Aspekt jetzt hier erstmal reingebracht. Er hat nämlich gesagt, ja, also das ist eine Erkrankung, die eben nicht nur eine schwer verlaufende Lungenentzündung beispielsweise ist, sondern es ist irgendwas Ganzheitliches, was Entzündungen auslöst im ganzen Körper möglicherweise. Jetzt kommen wir in den Bereich des Auges, weil das Auge hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Man kann nämlich, wenn man geeignete Technologien einsetzt, hineinblicken. Das ist ein ungeheurer Vorteil, weil wir nicht invasiv in Bereiche blicken können, wo wir normalerweise ja entweder den Körper aufschneiden müssten oder wir müssen mit ionisierenden Strahlen arbeiten, haben aber Probleme in der Auflösung und auch Probleme in der Abbildung. Beim Auge haben wir das nicht direkt. Das Auge hat andere Anforderungen technisch gesehen, wenn man da reinblicken will. Das kann man sich vielleicht erstmal so vorstellen, wenn Sie irgendwie Ihr Gegenüber anblicken und wollen nun in das Auge hineinblicken, dann sehen wir erstmal das, was auffällig ist, eine bunte Regenbogenhaut beispielsweise. Und in der Mitte ist irgendwie so eine dunkle, schwarze, schwarz erscheinende, kreisliche Fläche. Das ist unsere Pupille. Das ist das Eintrittstor sozusagen optisch gesehen in das Auge. Und die erscheint uns, wenn wir das Auge einer gegenüberliegenden Person anschauen, eben erstmal schwarz. Und das ist das Grundproblem. Das Auge ist natürlich biologisch so konstruiert, dass Licht hineinfällt und dort verarbeitet wird. Das wollen wir ja. Also das visuelle System möchte Licht verarbeiten, damit der Mensch einen Seheindruck erhält. Und es soll eben eigentlich kein Licht mehr rauskommen. Und das macht es etwas kompliziert. Also wir sehen diese schwarze Fläche schwarz, weil einfach kein Licht rauskommt. Und nun muss man sich überlegen, wie kann man dieses Eintrittstor so nutzen, dass ich den Augenhintergrund beobachte. Und dann kann man schon mal so ganz grob überlegen, wir brauchen viel Licht, weil man ungefähr davon ausgeht, dass ja nur ungefähr 1% des Lichtes, was wir reinschicken, auch wieder rauskommt. Dieses Licht, was doch durchaus intensiv ist, versuchen wir jetzt in dieses dieses Tor hineinzubringen, also durch das Tor hindurchzuschicken, durch die Pupille. Und dieses Licht fällt auf den Augenhintergrund und wird dort zu einem ganz, ganz kleinen Teil reflektiert. Kann man sich jetzt schon mal merken, diese 1%. Und möchte jetzt wieder nach außen gelangen. Und dieses Licht, was nach außen gelangt, das muss ich geeignet einsammeln. Und das ist in der Optik so, dass an allen Grenzflächen, und davon haben wir schon ein paar, das kann man sich überlegen, wenn man von vorne nach hinten mal durchgeht durch das Auge, kann man sagen, naja, die Hornhaut, das kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, das ist so eine Grenzfläche, die grenzt das Auge nach außen hin, in Richtung quasi der Umgebung ab. Dann haben wir die vordere Augenkammer und dann kommt schon die Linse mit der vorderen Linsenfläche und mit der hinteren Linsenfläche. Und an all diesen Grenzflächen entstehen Reflexe. Und die sind jetzt eigentlich besonders stark, weil wir mit viel Licht in das Auge hineinleuchten. Und diese Reflexe, die überlagern das ganz kleinteilige oder kleinanteilige Licht, was wieder zurückkommt. Und da braucht man eine spezielle Technologie, um diese Beleuchtung, das ist also das, was wir ins Auge reinschicken, und die Beobachtung, das ist das, dieser kleine Teil, den wir wieder aufnehmen, gut voneinander trennen. Wir machen das mit einem Gerät, das nennt sich Funduskamera. Das ist in der Lage, diese Beleuchtung und Beobachtung gut voneinander zu trennen. Das wird geometrisch gemacht. Kann man sich im einfachsten Fall so vorstellen, man hat einen Leuchtring, den legt man geometrisch gesehen in den Bereich der Pupille. In der Mitte dieses Leuchtringes ist eben kein Licht. Der Leuchtring ist so scharf abgegrenzt, dass er in der Mitte genug Platz lässt, um das Licht, was zurückgeworfen wird, eben aufzusammeln. Also in der Mitte dieses Leuchtrings ist unsere Beobachtung, unser Beobachtungsstrahlengang, sagen wir dazu. Und mit diesem Gerät sind wir jetzt prinzipiell in der Lage, den hinteren Teil des Auges zu betrachten. Und das hat Dr. Filser auch schon sehr schön angeführt. Dort sind ganz, ganz spezielle und interessante Strukturen. Dort finden wir nämlich die kleinsten Gefäße, die das Auge versorgen, also Arteriolen und Venolen. Die versorgen das Auge, habe ich gesagt. Das bezieht sich auf die Sehsinneszellen, die am Augenhintergrund auch lokalisiert sind. Also das, was den Seheindruck eigentlich ja umsetzt, physiologisch gesehen. Das sind Zapfen und Stäbchen, das kennt man vielleicht auch noch aus dem Biologieunterricht. Und die müssen durch diese kleinsten Gefäße versorgt werden. Und diese Gefäße können wir uns nun mit dieser Funduskamera anschauen. Und das Spannende ist eigentlich an dieser Stelle, dass die Gefäße ja nicht in Ruhe sind und inaktiv sind, sondern dass die ständig kleine Regelvorgänge ausführen, weil die Strukturen am Augenhintergrund, ich hatte jetzt schon Sehsinneszellen erwähnt, ja, unterschiedliche Bedarfe eben haben, weil sie unterschiedliche Seheindrücke verarbeiten müssen. Und diese unterschiedlichen Bedarfe müssen metabolisch ausgeregelt werden. Es muss also die Blutversorgung eingestellt werden auf diese Bedarfe. Und das machen diese kleinsten Gefäße. Die machen das, indem sie ihren Durchmesser ändern. Das ist also ein relativ einfach vorzustellender Zusammenhang. Und diese Durchmesseränderung, die interessiert uns nun. Weil, und da müssen wir vielleicht wieder zurück in die Medizin gehen, kommen wir gleich wieder hin. Dieser Regelprozess, diese Änderung der Durchmesser, der kann gestört sein. Der kann durch bestimmte Erkrankungen gestört sein. Der kann jetzt zum Beispiel, so ist unsere Vorstellung, vielleicht auch durch die Folge einer Coronavirus-Infektion gestört sein. Und das ist nach unserer Meinung nach ein Parameter, den wir erstmal erheben wollen in dem Projekt. Der ist objektiv, das muss also niemand mitarbeiten. Das möchte ich mal ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil die Mitarbeit insofern notwendig ist, dass das Kind, was davor sitzt vor so einer Funduskamera, natürlich diese Untersuchung auch über sich ergehen lassen muss. Da kann vielleicht Dr. Filser noch was dazu sagen, dass das auch gar nicht so einfach ist. Aber man muss jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe was gesehen oder nicht oder ich muss irgendwas ausfüllen, einen Fragebogen, sondern wir blicken da rein, bekommen die Information von dieser Gefäßregulation, das ist ein objektiver Parameter und der ist auch noch funktionell, weil er eben eine Funktion abbildet, eben die Funktion der Regulation. Und wenn wir hier Störungen sehen, können wir untersuchen, ob das wirklich wieder als Vorhersageparameter oder als Parameter, der für diese Erkrankung steht, geeignet ist. Ja, und das ist eben auch ein Ziel in diesem Projekt, was wir zusammen angehen.
Sie haben schon zwei Sachen angedeutet, wo ich selber auch noch mal hin wollte. Also das erste ist, glaube ich, was sich alle fragen, Long-Covid, Corona, warum Augen? Also Sie haben es schon angedeutet, aber warum genau komme ich auf die Idee, mir jetzt den Augenhintergrund genau anzuschauen? Was bekomme ich denn da überhaupt raus? Was war sozusagen Ihr erster Gedanke? Und dann wahrscheinlich eher die Frage an Sie, Herr Filser, warum ist das genau so spannend für Ihre Forschung und für die Ergebnisse dann?
Ja, wir benutzen das Auge nur als Fenster. Das ist auch wirklich schwer zu verstehen manchmal. Also ich untersuche nicht nur Kinder, ich untersuche auch Erwachsene mit diesem System und mit diesem Ansatz. Und die sagen immer, die kommen zur Augenuntersuchung und fragen mich dann teilweise manchmal auch Dinge, die sie an Augen ausfragen. Ne? Also wie war jetzt zum Beispiel mein Augendruck, der war letztens schlecht, sagen Sie mal was dazu. Und dann muss ich immer sagen, hey, ich bin kein Augenarzt. Ich benutze das nur als Fenster. Wie wenn Sie durch die Scheibe gucken, dann haben Sie auch als, keine Ahnung, von Glas. Ja, sie gucken halt nur durch und beobachten, was dahinter ist. Und genau so agieren wir. Das heißt, wir nehmen diesen leichten Zugang zu der Mikrozirkulation, der sonst nahezu nirgendwo möglich ist. Man kann nur noch unter der Zunge letzten Endes so die Mikrozirkulation betrachten, ohne dass man eben jemand aufschneiden müsste. Und gucken uns an, was machen die Gefäße da. Und das, was wir sehen, das ist die Grundannahme, ist nicht lokal begrenzt auf das Auge, sondern ist eben die Annahme, dass das, was wir dort sehen an Veränderungen, den gesamten Körper betrifft. Dass das eine Aussage trifft über die gesamte Mikrozirkulation des Körpers. Und dadurch, dass wir ausgehen, dass wir es mit einer systemischen Erkrankung zu tun haben, also einer Erkrankung, die überall am Körper irgendetwas macht, ist dieser Ansatz auch völlig in Ordnung. Ja, man sucht sich eine Stelle, wo man es beobachten kann, schaut sich dort an und sagt, okay, vermutlich ist es an anderen Stellen auch so, die Probleme machen.
Ja, ist absolut verständlich. Die zweite Sache, die Claire schon angeteasert hat, ist, welchen Unterschied es vielleicht auch macht, mit Kindern zu forschen im Gegensatz zu erwachsenen PatientInnen, die wir tatsächlich bis jetzt in all unseren Folgen zuvor hatten. Also das ist sozusagen hier eine kleine Premiere, das erste Mal ein Forschungsschwerpunkt mit und an Kindern. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was muss man beachten? Welche Schwierigkeiten gibt es eventuell? Wo ist es vielleicht auch einfacher? Vielleicht ist das ja auch der Fall. Wo würden Sie sagen, das ist einfach wichtig zu bedenken?
Also ich glaube, einfacher ist es nirgendwo. Es ist immer schwieriger. Ja, das kann man, glaube ich, leider so postulieren. Das fängt an mit regulatorischen Prozessen. Ja, man muss für gewisse Dinge, muss man ja Genehmigungen einholen. Man kann nicht als Wissenschaftler am Patienten sagen, boah, super Idee, ich schau mal, wie es so aussieht, wenn ich von oben einen 10-Kilo-Sack den auf den Kopf schmeiße. Ja, einfach weil es mich interessiert. Und finde vielleicht sogar noch einen Patienten, der ja dazu sagt. Ne? Da gibt es eine Ethikkommission und die muss sich das vorher angucken und die schaut sich an, na, unter welchem Aspekt machst du das denn? Was hat denn der Patient davon? Macht denn das überhaupt Sinn? Und die wird dann in diesem Fall, ja, bei dem Beispiel mit dem Sack auf dem Kopf, vermutlich sagen, das sehen wir nicht als sinnvoll an. Ja, egal, was du damit rausfinden möchtest, das ist der Gesundheit vermutlich nicht zuträglich. Und wann immer jetzt Kinder oder Schwangere zum Beispiel, das ist auch so ein schwieriges Thema, ins Spiel kommen, dann wird es schwierig. Weil man sagt, okay, das Kind ist schon mal nicht selbst dazu in der Lage, ein Einverständnis zu erklären oder darf es nicht. Manche ältere Kinder sind dazu in der Lage, die Kleinen nicht. Aber bis man 18 ist, ist man eben nur eingeschränkt dazu in der Lage, das auch zu dürfen. Das heißt, die Erwachsenen müssen das entscheiden. Das macht es immer schon mal schwierig. Ne? Wenn man also Dinge für andere entscheiden muss, das kennt jeder, das ist was anderes, als wenn man das für sich selbst entscheidet. So, dass also diese ganzen regulatorischen Prozesse immer, wenn es um Kinder geht, schon mal schwieriger sind. Und dann sind wir also beim Umgang mit Kindern und da sind wir jetzt bei unserer Methode dabei, dass man ziemlich angestrengt 6 Minuten lang in ein helles Licht schauen muss und dort ein Kreuz fixieren muss und das die ganze Zeit fixieren muss. Das Gerät ist zwar mittlerweile so gut, dass es so kleine Abweichungen, da springt es hinterher, das kann also nachverfolgen, aber große und lange kann es nicht kompensieren. Und wenn jemand die Augen zumacht, weil das Licht zum Beispiel zu doll blendet, dann hat es keine Chance, weil da kommt nun mal, ja, kommen wir nicht durch mit unseren Messungen. So, und jetzt erklären Sie mal so einem 6-7-jährigen Kind, setz dich da hin, schau da hin, das ist anstrengend, aber du musst 6 Minuten schauen. Jeder, der irgendwie mit Kindern zu tun hat und mal so einen 6-jährigen Jungen einfach nur auffordert, 6 Minuten still sitzen, irgendwo hingucken, der weiß, das ist eine Mammutaufgabe. Ja? Und das heißt, haben wir ganz klare Limitationen. Und Kindern im Alter von 2-3 Jahren ist es im Moment noch überhaupt nicht möglich, das zu erklären, dass sie es machen sollen. Die rennen einfach weg, die gucken da einmal kurz rein und dann hat sich die Sache erledigt, dann rennen sie weg. Und deswegen ist es schon schwierig, das geht gut ab 10-11 Jahre, alles was drunter ist, ja, wird einfach schwierig. Ja, da kommen wir ja, glaube ich, vielleicht später nochmal dazu, na, wo denn Perspektiven hingehen, was wir machen müssen, um solche Methoden zu verfeinern, woran wir auch zusammenarbeiten, damit man Kinder einfach noch besser untersuchen kann. Weil gebaut wurde dieses System, so wie es da steht, erstmal für Erwachsene.
Ja, okay. Was ich mich auch frage, ist so ein bisschen die Erhebung bzw. die Akquise von den Kindern, von den PatientInnen, die eben an ihrer Studie, an der Forschung quasi teilnehmen. Die Dunkelziffer bei Corona-Erkrankungen bei Kindern ist ja ohnehin viel, viel höher, da die Symptomatik ja viel milder ist. Und ich frage mich quasi einfach, wie läuft es ab? Also mal ganz runtergebrochen für all diejenigen, die sich das vielleicht auch fragen. Haben Sie eine Ausschreibung, wo Sie sagen, hier, ich suche Kinder in dem und dem Alter, bitte mit den und den Symptomen und kommt bitte für 4 bis 8 Stunden hier auf meine Station? Oder sind es quasi Kinder, die ohnehin bei Ihnen aufgenommen worden sind aufgrund eines eben doch schwereren Verlaufs und die dann sich bei Ihnen ohnehin auch noch in Behandlung befinden? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben eine Ambulanz für Kinder, die unter Langzeitfolgen von Corona leiden. Das ist ein Angebot, was prinzipiell besteht, so wie es ja, wir schon seit langem auch eine Herzsprechstunde haben. Das heißt, für alle, die entweder was am Herzen haben oder glauben es zu haben, einen Ansprechpartner. Und davon gibt es noch nicht so viele in Deutschland und deswegen haben wir Zulauf aus der ganzen Republik, die sich bei uns anmelden mit Problemen. Ja, immer über den Kinderarzt, das heißt, sie sprechen mit dem Kinderarzt, der sagt, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen noch jemand anders, der sich das anschaut. Und diese Patienten haben einen immensen Leidensdruck. Ja, wenn man aus Hamburg nach Jena fährt oder aus dem Ruhrgebiet 4-5 Stunden Fahrt auf sich nimmt, dann kann man irgendwie nachvollziehen, wie groß der Leidensdruck dafür sein muss. Das heißt, wir sehen die ganz leichten Fälle, die milden Fälle sehen wir nicht, sondern wir sehen die meistens schon, die doch eben beeinträchtigt sind. Und die werden dann gefragt, also wie gesagt, die ganze Versorgungsforschung machen wir eh, weil wir die Routinediagnostik machen, wir müssen ausschließen, haben die irgendeine Grunderkrankung, die zu diesen Problemen führt. Wenn jemand mit Herzrasen kommt, kann es ja auch sein, der hat eine Rhythmusstörung und das ist jetzt gar nicht Folge der Corona-Erkrankung, sondern das war vielleicht vorher schon da. Und da gibt es also verschiedene Untersuchungen, die wir machen, um solche Grunderkrankungen auszuschließen und auch Blutuntersuchungen und dass wir das nehmen und danach auswerten. Darum bitten wir quasi die Patienten und die Eltern, dass wir das dürfen. Und diejenigen, die dann dafür in Frage kommen, die zum Beispiel groß genug sind, werden auch noch beten, an diesen Studienteil mitzumachen. Ja, wo man dann sagt, okay, setz dich doch mal hier vor die Maschine, lass uns das angucken. Mir würde das auch helfen, um ein bisschen die Diagnose zu schärfen. Weil die Diagnose Long-Covid, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, sehr, sehr schwierig zu stellen ist. Es ist ein sehr diffuses Krankheitsbild. Es gibt ganz viele Überlagerungen zu anderen Krankheitsbildern. Und es ist also nicht so, wie gesagt, ich komme ja aus der Kardiologie. Wenn jemand ein Loch im Herz hat, dann sehe ich das mit dem Ultraschall, dann hat er ein Loch im Herz. Ja, zack, Diagnose. Damit ist das Prozedere auch oftmals relativ klar. Auch da gibt es natürlich komplexere Herzfehler, ne? Aber in diesem einfachsten Fall, das kann man auch dem Patienten gut zeigen und vermitteln, weil man das kann. Man kann es einfach sehen und zeigen. Und das ist bei Long-Covid viel schwieriger. Das ist eine Ausschlussdiagnose. Ich muss alle anderen Erkrankungen ausschließen, die zu so einer Symptomatik führen konnten. Und erst dann kann ich sagen, okay, vermutlich handelt es hier um Long-Covid.
Ja, also ich stelle mir das super langwierig und auch irgendwo kompliziert vor. Und ich bin total gespannt, wenn wir uns dann eben auch noch darüber unterhalten in der nächsten Folge, wo geht das zukünftig eben auch hin? Wie kann man das vielleicht sogar verbessern, die Abläufe? Was sind da Ihre Vorstellungen, was Sie mir dann da erzählen werden? Ich habe noch eine Frage an Herrn Klee, bevor wir uns jetzt dann auch schon wieder verabschieden müssen. Und zwar sitzen Sie ja, das haben wir auch gehört, und das ist auch, glaube ich, eine kleine Premiere hier dieses Mal, an ganz unterschiedlichen Standorten. Also Herr Wilser in Jena, Sie in Ilmenau und Krems und oder, so wie ich das richtig verstanden habe, also auf jeden Fall haben Sie dort einen Lehrauftrag und forschen dort. Wie läuft das quasi ab? Also Sie sind ja nicht vor Ort, das heißt, Sie werden dann wahrscheinlich die Untersuchungsergebnisse zugeschickt bekommen, die Sie dann eben auswerten müssen. Wie können wir uns das dann vorstellen?
Also es ist eine ganz tiefreichende Frage, weil wir hier eigentlich schon im Bereich des Forschungsdatenmanagements sind. Das ist also erstmal richtig festgestellt, wir arbeiten an unterschiedlichen Orten. Wir organisieren uns natürlich virtuell, ganz klar, aber wir besuchen uns natürlich auch, das ist auch klar. Die Arbeiten, die an den Kindern gemacht werden, die laufen natürlich in Jena, die Daten werden dort erhoben. Neben Jena gibt es natürlich noch andere Partner, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Nun ist die Frage, wie kann man diese Daten so sammeln, dass man sie zum einen ja sicher verwahren kann und zum anderen aber auch dezentral auswerten kann. Und da gibt es sozusagen ja sogenannte elektronische Patientenformulare, Electronic Case Reports könnte man dazu sagen. Oder auch ECRFs, die nutzen wir hier in diesem Projekt, um diese angelaufenen Daten abzulegen, standardisiert abzulegen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das kann man sich ja vorstellen, wenn man sowas auf ein Blatt Papier schreiben würde, verschreibt man sich, man verwechselt vielleicht mal irgendwie eine Einheit oder verrutscht in der Zeile. Also das ist immer ganz schlecht und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, was habe ich denn da aufgeschrieben, muss das abtippern in irgendein elektronisches System, weil die Datenauswertung, die wir machen, die läuft natürlich komplett elektronisch digital ab. Also man braucht dieses System, um standardisiert die Daten aufzunehmen, die werden dann verwahrt auf einem sicheren Server und man hat die Möglichkeit, über sichere Verbindungen auf diesen Server zuzugreifen und dort sich diese Daten anzuschauen und mit diesen Daten beispielsweise Statistik zu betreiben. Also schauen wir dann rein und gucken uns an, wie sieht die Gefäßreaktion denn aus bei Kindern, die eben laut erster Einschätzung vermutlich hier ein Long-Covid-Syndrom haben. Ist die verändert im Vergleich zu Kindern, die das nicht haben? Das ist so eine typische Fragestellung. Um das machen zu können, müssen die Daten eben elektronisch erstmal vorliegen. Sie müssen sicher vorliegen. Es darf kein anderer darauf Zugriff haben. Und man muss dann dieses Ergebnis auch wieder zurückspielen können. Also dass Dr. Filser dann wieder drauf schaut und sagt, okay, also hier sehe ich durchaus eine Veränderung, die kann ich damit mit diesem Krankheitsbild in Verbindung bringen. Und das ist eben dieser Erkenntnisgewinn, der eingangs auch beschrieben wurde. Also das ist wirklich ein Prozess, in dem wir uns befinden, wo wir viele, viele Informationen zusammenziehen wollen und daraus eigentlich mehr erfahren, mehr wissen wollen über dieses Krankheitsbild.
Sie haben jetzt schon gesagt, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, also dann würde ich dann doch noch was adden, welche Standorte quasi noch in Ihre Forschung mit einbezogen sind. Also ich habe gelesen, dass Sie noch mit Magdeburg auf jeden Fall zusammenarbeiten, aber vielleicht erzählen Sie uns das einfach mal, was hängt da alles dran? Es ist offensichtlich nicht nur Jena und Sie mit Ilmenau und Krems, sondern es ist eben auch noch Magdeburg. Also was ist das überhaupt für ein Riesenteam, was daran forscht?
Die Anspielung von Professor Klee ging auf unser gemeinsames BMBF-Projekt, also ein gefördertes Projekt zur Erforschung von Long-Covid bei Kindern, wo wir in einem Konsortium arbeiten und da zum Beispiel vor allen Dingen Magdeburg noch mit dabei ist, dort sowohl die Augenklinik als auch die Kinderklinik mit der Immunologie, wo spezielle Untersuchungen ausgelagert werden. Und wenn man jetzt sagt Jena, dann ist das in Jena eben nicht nur die Kinderklinik und nicht nur hier ein Mensch, sondern ein wirklich riesiges Team, die sich eben alle Organe anschaut. Hirn, Lunge, Herz, alles wird auseinandergenommen von jeweiligen Experten des Fachgebietes, Blutbefunde noch an andere Labore geschickt, um die dort genauer bestimmen zu können. Und das macht so ein Verbundprojekt aus. Wenn man sich jetzt über die Universität unterhält, dann sind es eben Ilmenau, Jena, Magdeburg und innerhalb dieser Universitäten aber noch ganz, ganz viele andere Leute, eben nicht nur die jetzt da im Front stehen und vorne auf dem Briefkopf bei dem Projekt drauf sind, sondern da arbeiten letzten Endes wahrscheinlich 25, 30 Leute insgesamt mit in verschiedenen Bereichen.
Gut, dann sind wir tatsächlich jetzt schon am Ende unserer ersten gemeinsamen Folge und ich verabschiede mich von Ihnen und vielen, vielen Dank. Falls Fragen von unseren ZuhörerInnen bestehen, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Ich werde wie immer die Kontaktdaten von Ihnen auch in die Shownotes packen. Das heißt, entweder kann das vielleicht dgbmtv.de beantworten oder Sie sagen direkt, ich glaube, das ist eine Frage, die kann nur Professor Klee oder Dr. Wilser beantworten, dann kontaktieren Sie sie gerne. Und ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle und bis in 2 Wochen. Tschüss!
Tschüss!